Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir begeben uns heute für Sie auf eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2017 und dann wieder direkt ins Heute, 2025. Im Mittelpunkt steht ein damals formulierter Vorschlag zur Zukunft der Augmented Reality, also der erweiterten Realität. Ein, wie wir sehen werden, durchaus weitsichtiger Vorschlag. Und wir wollen natürlich schauen, wie sich diese Vision gehalten hat im Vergleich zu unserer heutigen digitalen Welt. Als Grundlage haben wir zwei Dokumente dabei. Einmal ein Konzeptpapier von Haider Javaheri, das ist von März 2017 geschrieben in Bonn. Und dann seine eigene, ganz aktuelle Reflexion darüber, jetzt aus dem August 2025. Das wirklich Spannende daran ist die Perspektive. Hier hat nämlich ein Designer argumentiert, der ja sehr konsequent die menschlichen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt hat. Weniger die reine Technologiebegeisterung. Okay, also packen wir das mal gemeinsam an. Unsere Mission für diese Auseinandersetzung heute, wir wollen diese Vision von 2017 genau verstehen. Dann abgleichen, was davon ist denn Realität geworden, was kam vielleicht auch ganz anders und natürlich die Frage, was lernen wir daraus? Wie kann man solche technologischen Entwicklungen vorhersagen oder eben auch, wie schwierig das manchmal ist? Also gut, zurück ins Frühjahr 2017. Augmented Reality, AR. Für die meisten war das damals wohl ja hauptsächlich durch Pokémon Go ein Begriff, oder?
Mhm, das war der große Hype damals.
Genau, das war wenige Monate vorher und sorgte ja weltweit für ziemliche Furore. Abseits davon, da konzentrierte sich die Diskussion oft auf, naja, ziemlich teure und spezielle Hardware. Denken Sie nur an Microsofts erste HoloLens.
Stimmt, die war schon sehr speziell und eben nicht für jeden.
Gleichzeitig hat sich Deutschland ja mit seiner Hightech-Strategie präsentiert, galt als technologisch stark. Die Quellen sagen Platz 5 weltweit damals. Und genau da, in diesem Umfeld, da positionierte Haider Javaheri seinen Vorschlag. Seine Kernidee war, ich fand das erfrischend pragmatisch, statt auf teure, neue Spezialgeräte zu warten,
sollte man das nutzen, was eh schon da ist.
Exakt, die Smartphones. Über 50 Millionen aktive Geräte gab es laut den Unterlagen schon 2016 in Deutschland.
Eine riesige Basis.
Ja, und wenn man das kombiniert mit den damals über 33 Millionen jährlichen Touristen, rein rechnerisch war das ein enormes Nutzerpotenzial.
Das ist wirklich ein bemerkenswerter Ausgangspunkt, weil der Kern des Vorschlags eben nicht technologiegetrieben war, so im Sinne von, was können wir mit dieser neuen, coolen Technik machen?
Sondern
nutzerzentriert. Also man hat ein Problem identifiziert, es fehlte eine breit zugängliche Plattform für alltagstaugliche AR-Dienste. Und man sah die Ressource, Millionen von Smartphones in den Taschen der Menschen.
Logisch eigentlich.
Ja, und der Vorschlag zielte darauf ab, diese Lücke zu schließen. Mit einer Plattform, die primär über das Smartphone funktioniert. Das war damals nicht selbstverständlich, der Fokus lag ja oft auf dedizierte Hardware.
Der Vorschlag skizzierte dann eine offene Plattform. Primärer Anwendungsfall, wie gesagt, Tourismus. Aber das Potenzial wurde für mindestens 10 verschiedene Sektoren gesehen. Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Industrie, Handel.
Ziemlich breit angelegt.
Ja.
Stellen Sie sich vor, Sie richten Ihr Handy auf ein historisches Gebäude. Im Konzept gab es sogar einen visuellen Prototyp für das Sterntor hier in Bonn.
Mhm. Und bekommen sofort relevante Informationen, vielleicht Multimedia-Inhalte, Links direkt ins Kamerabild eingeblendet. Wichtiges Detail, für die Endnutzer sollten diese Dienste kostenlos sein. Finanziert über Sponsoren oder Partnerschaften.
Ein Modell, das uns heute sehr bekannt vorkommt, ja.
Die Ziele waren allerdings, muss man sagen, durchaus ambitioniert. Allein für die Tourismusanwendung rechnete man im ersten Jahr nach einem hypothetischen Start mit 25 Millionen aktiven Nutzern.
Wow, 25 Millionen. Das war für 2017 schon eine Ansage.
Absolut. Eine sehr selbstbewusste Prognose, wenn man bedenkt, wie neu das Feld für die breite Masse ja eigentlich noch war.
Um diesen Vorschlag wirklich richtig einzuordnen, muss man auch seinen methodischen Hintergrund verstehen. Das ist vielleicht ganz interessant. Er beruft sich nämlich explizit auf Prinzipien des Industriedesigns. Genauer gesagt auf den Kodex des Verbands Deutscher Industriedesigner, kurz VDED.
Okay, der Berufsverband.
Genau. Und dessen Leitsatz 2 lautet, sinngemäß, Industriedesigner haben den Menschen im Sinn. Es ging also darum, einen tatsächlichen Bedarf zu adressieren, den Wunsch nach einfacher Info für Touristen, die Nutzung vorhandener Geräte und Gewohnheiten.
Statt nur zu zeigen, was technisch geht.
Richtig. Statt nur die Möglichkeiten neuer Gadgets zu demonstrieren. Das klingt heute vielleicht logisch, aber 2017 war die Tech-Welt oft noch sehr, ja, sehr auf die reine Leistungsfähigkeit neuer Technologien fixiert. Und die Reaktionen damals, die spiegelten das auch wider. Laut den Quellen war das Feedback 2017 eher gemischt.
Aha.
Einige fanden die Idee zwar spannend, aber vielleicht zu breit angelegt, zu viele Sektoren auf einmal. Andere äußerten Bedenken, dass die AR-Technologie an sich noch nicht reif genug sei für eine robuste Alltagsanwendung.
Was ja rückblickend auch nicht ganz falsch war, oder?
Nein, diese Skepsis hinsichtlich der technologischen Reife war natürlich nicht unbegründet. Die AR-Technik steckte 2017, was so breite, stabile Anwendungen auf Smartphones anging, tatsächlich noch in den Anfängen.
Und das beleuchtet ja diese Spannung, die man bei Innovationen eigentlich immer wieder sieht. Auf der einen Seite die Vision, das Erkennen von Potenzialen, vielleicht weit vor ihrer Zeit, und auf der anderen Seite die harten Realitäten, Marktdynamik, technische Ausgereiftheit und nicht zuletzt die Nutzerakzeptanz zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Genau. Eine Vision kann im Kern richtig sein, aber das Timing und die Rahmenbedingungen müssen halt auch passen.
Okay, das war also die Vision und die erste Reaktion 2017. Aber spulen wir jetzt mal die 8 Jahre vor. Wie sieht das Ganze denn aus heutiger Perspektive aus, aus 2025? Was von dieser Vision ist denn tatsächlich Teil unseres Alltags geworden? Manches daran fühlt sich ja, wie gesagt, fast schon vertraut an.
Das ist richtig. Wenn man den Vorschlag heute liest, ist es schon erstaunlich, wie viele Elemente darin Dinge beschreiben, die wir heute ganz selbstverständlich nutzen. Diese Kernfunktionalität, Smartphone auf etwas richten und kontextbezogene Informationen bekommen.
Ja.
Das ist ja im Prinzip genau das, was Dienste wie Google Lens oder vergleichbare Funktionen in den Smartphone-Betriebssystemen heute leisten. Auch die Prognose, dass sich AR eben nicht nur im Gaming-Bereich etablieren würde.
Was ja viele dachten damals.
Ja, sondern eine viel breitere Anwendung finden würde. Über verschiedenste Sektoren, Bildung, Handel, Wartung, Unterhaltung, sogar im Gesundheitswesen. Das hat sich im Grunde bewahrheitet. AR ist heute an vielen Stellen präsent. Oft subtiler, als man es sich 2017 vielleicht vorgestellt hat.
Ja, denken Sie nur an virtuelle Möbelproben im Online-Shop oder so.
Genau. Oder Anleitungen für Reparaturen direkt aufs Gerät projiziert.
Und das Geschäftsmodell? Kostenlos für Nutzer, finanziert durch Sponsoren oder als Teil eines größeren Dienstes?
Auch das ist heute ein, ja, gängiges Modell für viele AR-Anwendungen, die sich an Endverbraucher richten. Oft sind die AR-Funktionen Teil einer größeren App oder Plattform, deren Monetarisierung dann halt anderswo stattfindet. Selbst die Zeitachse, die im Vorschlag so angedeutet wurde, für eine breitere Adaption so zwischen 2018 und 2020, die passt erstaunlich gut zu der Phase, in der AR-Funktionen dann tatsächlich immer stärker in die großen Smartphone-Plattformen und Mainstream-Apps integriert wurden.
Das klingt ja jetzt fast so, als hätte der Vorschlag eine Punktlandung hingelegt. Aber gut, jede Vorausschau hat ja bekanntlich ihre blinden Flecken. Wo lag diese Vision denn aus heutiger Sicht daneben? Oder hat wichtige Entwicklungen vielleicht übersehen?
Absolut. Und das ist ja oft das Lehrreichste an solchen Rückblicken. Es gibt da schon einige wesentliche Punkte, die 2017 so nicht vorhergesehen wurden oder anders eingeschätzt wurden. Erstens, die Plattformlandschaft. Der Vorschlag schien ja von einem eher offenen Wettbewerb auszugehen, vielleicht sogar mit Open-Source-Elementen.
Und was haben wir stattdessen bekommen?
Was wir heute sehen, ist ein ziemlich klares Duopol der großen Technologiekonzerne. Apple mit seinem AR-Kit und Google mit AR-Core dominieren den Markt für AR-Erlebnisse auf Smartphones fast vollständig.
Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht kurz einordnen, was AR-Kit und AR-Core genau sind? Das sind ja Begriffe, die oft fallen.
Ja, sehr gerne. Also, im Grunde sind AR-Kit und AR-Core die Software-Werkzeugkästen oder Entwicklungsplattformen, die Apple bzw. Google bereitstellen. Sie geben Entwicklern die nötigen Tools an die Hand, um AR-Anwendungen für iOS und Android zu erstellen. Sie kümmern sich um die komplexen Dinge wie das Verstehen der Umgebung, das Erkennen von Oberflächen, das Platzieren virtueller Objekte in der realen Welt.
Sie machen es den Entwicklern also einfacher?
Genau. Sie senken die Einstiegshürde enorm. Und das pikante Detail? Beide wurden just im Laufe des Jahres 2017 entweder angekündigt oder eingeführt.
Ach, tatsächlich?
Ja. Der Vorschlag vom März 2017 konnte das also noch gar nicht wissen, aber es zeigt, wie unglaublich schnell sich das Feld gerade in diesem kritischen Jahr konsolidierte. Der zweite wichtige Punkt, der unterschätzt wurde, der Datenschutz. Die tiefgreifenden Implikationen von AR-Diensten, die ja potenziell ständig die Umgebung scannen und standortbezogene Daten verarbeiten, das wurde im ursprünglichen Konzept kaum thematisiert.
Gerade mit Blick auf die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die war damals ja schon in Vorbereitung, oder?
Genau. Die wurde ja in Deutschland und Europa schon intensiv vorbereitet und trat dann 2018 in Kraft. Und diese DSGVO, also die umfassenden EU-Regeln zum Schutz personenbezogener Daten, hat hier einen sehr klaren Rahmen gesetzt. Die Herausforderungen, datenschutzkonforme und gleichzeitig nutzerfreundliche AR-Anwendungen zu gestalten, sind erheblich. Und die waren 2017 in ihrer vollen Tragweite noch nicht absehbar. Heute ist das ein zentrales Thema. Drittens. Die Rolle von Social Media.
Mhm.
Für sehr viele Menschen war und ist der erste, oft auch der dauerhafteste Berührungspunkt mit Augmented Reality ja nicht die Informations-App.
Sondern
die spielerischen Filter auf Plattformen wie Snapchat oder Instagram. Diese Gesichtsfilter und so.
Ah ja, klar.
Diese soziale, eher unterhaltsame Dimension von AR, die ja maßgeblich zur Verbreitung und Akzeptanz beigetragen hat, die stand im Vorschlag von 2017 nicht wirklich im Fokus.
Das ist ein interessanter Punkt. Wie oft doch die eher spielerischen oder sozialen Anwendungen den Weg für eine neue Technologie ebnen, bevor dann die ernsteren Anwendungsfälle in der Breite ankommen.
Exakt. Und viertens, das dürfen wir nicht vergessen, müssen wir natürlich unvorhergesehene externe Ereignisse berücksichtigen. Die Covid-19-Pandemie ab 2020 zum Beispiel.
Ja, die hat vieles verändert.
Sie hat bestimmte AR-Anwendungen massiv beschleunigt. Denken Sie an Fernunterricht, virtuelle Meetings, Remote-Wartungsunterstützung oder auch die virtuelle Anprobe von Kleidung im Onlinehandel. Solche globalen Schocks sind in Technologieprognosen naturgemäß kaum vorhersehbar, können aber Entwicklungsrichtungen und Geschwindigkeiten dramatisch beeinflussen.
Das macht wirklich deutlich, wie komplex dieses Zusammenspiel ist. Es ist eben nicht nur die Technologie selbst oder eine clevere Idee. Es sind die Marktkräfte, die Konsolidierung bei den Plattformen, die regulatorischen Rahmenbedingungen wie die DSGVO, das sich wandelnde Nutzerverhalten.
Mhm.
Und dann eben auch solche globalen Ereignisse, die den tatsächlichen Pfad der Technologieentwicklung formen.
Was können wir also aus diesem Fall für die allgemeine Technologievorausschau mitnehmen? Diese Analyse von 2017 legt zumindest nahe, dass ein Ansatz, der konsequent vom Menschen ausgeht, von seinen Bedürfnissen, seinen vorhandenen Gewohnheiten, den verfügbaren Ressourcen, wie eben den Smartphones, dass das eine sehr wertvolle Ergänzung sein kann.
Ergänzung wozu?
Zu rein technischen oder rein marktgetriebenen Prognosen. Es scheint, dass man damit die grundsätzliche Richtung einer Entwicklung oft erstaunlich gut einschätzen kann. Auch wenn die genauen Details, das Timing und die unerwarteten Wendungen immer schwer vorherzusagen bleiben.
Es kommt also auf die Ausgangsfrage an.
Ja, es kommt offenbar stark darauf an, welche Fragen wir am Anfang stellen und welche Grundannahmen unsere Vorausschau prägen. Gehen wir vom technisch Machbaren aus oder vom menschlich Sinnvollen und Benötigten? Und wenn wir das jetzt auf eine breitere Ebene heben? Der Autor des ursprünglichen Vorschlags, Haider Javaheri, der blickt ja in seiner Reflexion von 2025 auch bewusst nach vorne. Er identifiziert die großen Herausforderungen der nahen Zukunft weniger in der Technologie selbst,
sondern wo?
Sondern in Bereichen wie dem Eigentum an Daten, der Cybersicherheit und vor allem in der Etablierung einer Denkweise, die Technologieentwicklung konsequent von unten nach oben denkt.
Also von den Nutzerinnen und Nutzern her.
Genau, eben menschenzentriert. Seine Vision für Technologie lautet, sie sollte zugänglicher, zuverlässiger und idealerweise unsichtbarer werden. Und sein zentrales Postulat für die Zukunft ist Human Dignity First. Die Menschenwürde muss an erster Stelle stehen.
So, was nehmen wir also aus dieser Zeitreise mit für Sie? Wir sind von einer konkreten Idee für eine AR-Plattform 2017 zu ziemlich fundamentalen Fragen gekommen. Über Technologie, die Kunst der Vorhersage und die zentrale Rolle menschlicher Bedürfnisse. Die Kernbotschaft, die aus diesem Vergleich von Vision und Realität so mitschwingt, scheint zu sein, wenn man den Menschen und seine tatsächlichen Bedürfnisse konsequent in den Mittelpunkt stellt, dann liegt man mit der groben Richtung der technologischen Entwicklung womöglich gar nicht so falsch. Auch wenn die spezifische Ausgestaltung, die Geschwindigkeit und die unvorhergesehenen Wendungen der Zukunft uns immer wieder überraschen werden. Fassen wir also noch einmal kurz zusammen. Der Blick zurück auf solche alten Visionen wie diesen AR-Vorschlag von 2017, das ist keine reine Nostalgie. Er kann uns helfen, unsere technologische Gegenwart besser zu verstehen und vielleicht auch die Zukunft bewusster zu gestalten. Besonders dann, wenn diese Visionen, so wie hier, stark auf menschlichen Bedürfnissen fußen und nicht allein auf technischer Machbarkeit. Und damit möchten wir Ihnen noch einen letzten Gedanken für Ihren weiteren Tag mitgeben. Der Autor des Papiers von 2017 wünscht sich für die Zukunft eine Technologie, die idealerweise unsichtbar ist und die Menschenwürde an erste Stelle setzt. Ein nobles Ziel, sicher. Wenn wir uns aber gleichzeitig die Fehlprognosen von damals anschauen, die übersehene Machtkonzentration bei den Plattformen, die unterschätzten Datenschutzrisiken, den unerwarteten Einfluss von Social Media.
Ja, all die unerwarteten Faktoren.
Genau. Dann drängt sich doch die Frage auf, was braucht es denn wirklich über die gute Absicht hinaus, damit zukünftige Technologien, sei es AR, KI oder was auch immer folgen mag, damit die tatsächlich der Menschenwürde dienen und nicht vielleicht unabsichtlich zu Werkzeugen der Kontrolle, der Spaltung oder der kommerziellen Ausbeutung werden? Denken Sie doch einmal darüber nach. Bis zur nächsten Analyse.